Deutschlandfunk Kultur heute.
Was interessiert die Briten an der DDR, der ostdeutschen Geschichte? Das fragen wir eine Historikerin einen Tag vor dem Besuch von King Charles III. In der Bundesrepublik. Was hat uns der Kulturhistoriker Wolfgang Schievelbusch gelehrt? Zwei Fragen, auf die Sie in den nächsten 25 Minuten hier Antwort bekommen. Michael Köhler lädt Sie herzlich zu Kultur heute ein. Mit Theater wollen wir beginnen. Die seit 7 Jahren bestehende Cooler Company ist ein lockeres Theaterkollektiv aus 45 Schauspielerinnen und Schauspielern, die aus so unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan und Israel kommen. Das Simorgh Theater wiederum, das 2005 im afghanischen Herat von einem Dutzend Schauspielerinnen gegründet wurde, macht Workshops für Mädchen, spielt vor Frauen im Gefängnis und gibt internationale Gastspiele. Vor 2 Jahren mussten sie aus ihrem Land fliehen. In der Berliner Akademie der Künste in Berlin kam die erste gemeinsame Arbeit der beiden unterschiedlichen Gruppen auf die Bühne. Journals of Exile, Tagebücher des Exils, inspiriert auch von der Fluchterfahrung Bertolt Brechts. Darüber berichtet Dorothea Markus.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Flucht? Wie spürt ein Mensch, dass er an seinem Heimatort tödlich bedroht ist? Und was passiert mit jenen, die nicht fliehen können? Bertolt Brecht, erzählt die israelische Schauspielerin Hadda Diamant, erfuhr, dass er fliehen musste, während der Reichstag brannte, am 27. Februar 1933, als er selbst im Krankenhaus lag. Es war sein Verleger, der ihn warnte. Die afghanische Schauspielerin Tahira Rezai lebte monatelang ohne Papiere im Iran. Ihre Kollegin Azar, die ihren richtigen Namen nicht preisgibt, tauchte vor Ort ab, als die Taliban in Kabul die Macht ergriffen. Seit November 2022 ist sie in Deutschland. Und während die afghanischen Schauspielerinnen noch von ihren eigenen Fluchterfahrungen erzählen, malen sie sich nach und nach die Gesichter weiß an. Nun, sagt die anonyme Schauspielerin Azar, hat sie keine Angst mehr. Die Transformation des Theaters bietet Schutz. Und das Spiel beginnt. Der Ja-Sager und der Nein-Sager ist ein Lehrstück von Brecht aus dem Jahr 1930 auf Grundlage eines traditionellen japanischen No-Stücks. Mit maskenartig weißen Gesichtern, leuchtend blauen Gewändern und live verfremdeten Geräuschen knüpfen die 5 Schauspielerinnen auf der Bühne an No-Formen an. In betonter Schlichtheit, frontal und formal, stellen sie die Geschichte der kranken Mutter nach, deren Sohn mit einer Gruppe über die Berge reist, um Medizin zu besorgen und dabei selber krank wird.
Der Knabe war den Anstrengungen nicht gewachsen.
Als wir vorhin nach dem Knaben fragten, sagtest du, er sei nur müde vom Steigen. Aber jetzt sieht er ganz seltsam aus.
Im Ja-Sager von Brecht ist der Junge einverstanden damit, dass die Gruppe ihn tötet, weil es den Bräuchen entspricht. Doch mittendrin rufen 2 junge Afghaninnen aus dem Publikum etwas auf die Bühne. Es sind die Schauspielerinnen Mahuba und Sarah Barat, vor 2 Wochen als Stipendiatinnen der Akademie der Künste nach Deutschland gelangt.
Hinter ihnen liegen 19 Monate Flucht. Sie sagt, in all der Zeit haben sie und ihre Schwester vom Theater geträumt.
Da die Schwestern noch keine Arbeitserlaubnis haben, dürfen sie nur als beteiligte Zuschauerinnen auf die Bühne. Minutenlang stehen die beiden schweigend, mutmaßlich seit Jahren das erste Mal unbedroht auf einer Theaterbühne. Der einen laufen Tränen über das Gesicht. Ein ergreifender, einzigartiger Moment. Und ein performativer Trick, der aufregend gut zu Brechts epischem Theater passt, das die Beteiligung der Zuschauer ja selbst immer mitdachte. Die machen dann an der Akademie der Künste auch tatsächlich mit, wenn sie nach eigenen familiären Fluchterfahrungen gefragt werden.
Kuba,
Schlesien,
Majoristan, Hüsseschardi.
Aus Spanien nach Marokko.
2 aus dem Publikum dürfen auch selbst auf die Bühne kommen und im Neinsager mitspielen, wie es Brecht ausdrücklich vorsah. Erneut wird nun die schlichte Bühnenhandlung mit kranker Mutter, Sohn, Lehrer und der Reise über die Berge durchgespielt. Nur der Schluss ist anders. Brechts Gegenentwurf zu Traditionsgläubigkeit und blindem Gehorsam. Nun willigt der Junge nicht mehr ein in den eigenen Tod.
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Auch euch bitte ich, umzukehren und mich heimzubringen. Wenn es drüben was zu lernen gibt, so könnte es doch nur das sein, dass man in unserer Lage umkehren muss.
Eigentlich wird Albrechts Lehr- und Erziehungsstück von 1930, Der Ja-Sager und der Nein-Sager, heute kaum noch gespielt, weil es so schlicht, pädagogisch, holzschnittartig ist. Eingebettet in der Inszenierung Journals of Exile entfaltet das Stück jedoch universelle Symbolik. Gegenwart und Vergangenheit spiegeln sich, Flucht und Exil zeigen sich als ewige menschliche Grundkonstanten. Wen sie trifft, wem sie gelingt und wem nicht, bleibt am Ende reiner Zufall.
Dorothea Markus über Theater in Zeiten von Flucht und Vertreibung. Es gibt viele Formen von sekundärem Antisemitismus, der nicht offen, sondern quasi ein bisschen unscheinbar daherkommt, so aus zweiter Hand. Es gibt auch eine zunehmende Normalisierung in der Gegnerschaft zu Israel, gerade auch in Kulturkreisen, wo man es nicht vermutet. Wir haben immer wieder darüber berichtet. In Berlin findet in diesen Tagen der International Antisemitism Summit statt, ein Diskussionsforum, veranstaltet von ELNET, dem European Leadership Network, einem Netzwerk aus dem Kontext der deutsch-israelischen Beziehungen. In den Diskussionen ging es auch um die Frage, warum Judenhass auch in Kunst und Kultur in Deutschland anzutreffen sind, unübersehbar zutage treten. Sebastian Engelbrecht berichtet über die Tagung.
Auch Künstler können Antisemiten sein, wie Polizisten, Staatsanwälte oder Politiker. Diese eigentlich selbstverständliche, in Kulturkreisen vielleicht provokante These vertritt Benno Plassmann, Co-Direktor des Instituts für Neue Soziale Plastik in Berlin. Sein Institut hat sich zur Aufgabe gesetzt, gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus zu wirken. Warum im Land, von dem die Shoah ausging, auch die Kultur Antisemitismus anfällig ist, begründet Plassmann mit einem Zitat von Theodor W. Adorno von 1962.
Der Begriff einer nach Auschwitz auferstandenen Kultur ist scheinhaft und widersinnig. Und dafür hat jedes Gebilde, das überhaupt noch entsteht, den bitteren Preis zu bezahlen. Weil jedoch die Welt den eigenen Untergang überlebt hat, bedarf sie gleichwohl der Kunst als ihrer bewusstlosen Geschichtsschreibung. Die authentischen Künstler der Gegenwart sind die, in deren Werken das äußerste Grauen nachzittert.
Häufig aber zittert das Grauen nicht nach. Etwa wenn der Ex-Pink Floyd-Musiker Roger Waters eine Tournee durch Deutschland macht. Die Stadt Frankfurt am Main hat Waters Konzert abgesagt. Aber in Hamburg, Köln, Berlin und München würde er im Mai auftreten. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein ist das ein Ärgernis. Denn häufig zeigte der Rockmusiker bei seinen Konzerten unverhohlen antisemitische Symbole.
Wenn wir denken, dass es normal ist, dass ein Sänger wie Roger Waters nach Deutschland kommt, hier Konzerte gibt und Ballons aufsteigen lässt mit dem Davidstern in Form von Schweinen und sie explodieren lässt. Wenn wir diese Art von Antisemitismus zur Normalität erklären, haben wir wirklich ein Problem.
Der Antisemitismusgipfel in Berlin rückt die Kultur ganz besonders in den Fokus. Nach dem Antisemitismus-Skandal bei der Documenta in Kassel im vergangenen Sommer muss niemand erklären, warum das nötig ist. Die Ikonografie des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi knüpfte direkt an die antijüdischen Hassbilder der NS-Zeitung Stürmer an. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Monate vor Beginn der Ausstellung vor antisemitischen Tendenzen bei den Kuratoren der Documenta gewarnt. Dennoch wurde das Bild gezeigt. Daran erinnert Sigmund Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin.
All what happened.
Alles, was geschehen ist, kam nicht wie Manna vom Himmel. Es war vorbereitet. Es gab genügend Alarmsignale, mehr als genug. Die Verantwortlichen, ich kann hier den Oberbürgermeister von Kassel, Geselle, zitieren, er nannte dies eine Debatte, die von den Medien aufgedrängt wurde.
Ergänzend erwähnt der staatliche Antisemitismusbeauftragte Klein, dass die Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Claudia Roth, durch ihre Naivität dazu beigetragen habe, dass der Antisemitismus zum beherrschenden Thema der Documenta wurde. Und für Benno Plassmann ist klar, dass weder die Documenta noch der Fall Roger Waters Einzelfälle sind. Denn im Kunstbetrieb werde das Thema systematisch vernachlässigt. In der Kultur gäbe es weder Beratungs- noch Ausbildungseinrichtungen gegen Antisemitismus, sagt der Historiker Plassmann, ein Experte in der kulturellen Bildung.
In the arts and culture, there's a level
In Kunst und Kultur gibt es ein Ausmaß an tiefsitzendem Antisemitismus in ideologisch und historisch raffinierter Form, wo man für ein Umdenken Leute braucht, die wissen, wie Kunstinstitutionen funktionieren. Außerhalb der Kultur ist man schon weiter. Die Europäische Union unterstützt ihre Mitgliedstaaten darin, Strukturen gegen Antisemitismus zu schaffen. Erziehung gegen Antisemitismus an Schulen, Meldestellen, Beauftragte auch in Staatsanwaltschaft und Polizei. Bleibt der Kultur- und Kunstbetrieb. Aus der Sicht der Antisemitismusdiskussion ein unbeackertes Brachland.
Weiß Sebastian Engelbrecht zu berichten. Der Deutschlandbesuch des britischen Monarchen beginnt morgen. König Charles III. Wird von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau begrüßt, trifft dann die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Giffey, anschließend Kanzler Scholz, wird tags drauf dann im Bundestag sprechen. Im Verlauf des Besuchs wird er sich dann ein Ukraine-Ankunftszentrum ansehen, eine Brückenbau-Pioniereinheit und einen Biobauernhof in Brandenburg. Soweit das touristische Programm. Die ostdeutsche Historikerin Katja Heuer, sie lebt und lehrt seit über 10 Jahren in England. In London lehrt sie. Sie hat ein Buch geschrieben, das in wenigen Tagen zunächst auf Englisch erscheint und von britischen Zeitungen jetzt schon sehr gelobt wird. Beyond the Wall, hinter der Mauer, über Ostdeutschland, die DDR, 1949 bis 90. Ich habe Katja Heuer gefragt, woher kommt denn dieses britische Interesse an diesem doch recht speziellen Thema?
Das hat mich bei meinem ersten Buch bei Blood and Iron auch schon überrascht. Ich denke, das hängt viel damit zusammen, dass die Briten an deutscher Geschichte einfach extrem interessiert sind, sich das aber bisher weitgehend auf den Ersten und den Zweiten, vor allem den Zweiten Weltkrieg, beschränkt hat, was sozusagen auf Englisch angeboten worden ist. Und sowohl mein erstes Buch über das Kaiserreich als auch dieses jetzt sozusagen anfangen, Lücken zu schließen drumherum und das hoffentlich auf eine Art und Weise machen, die zugänglich ist und die lesbar ist.
Der britische Monarch kommt morgen zu Besuch. Er hat ein Besuchsprogramm, ein touristisches. Was interessiert Briten heute an der DDR? Ist es vielleicht das, was man im Englischen sink or swim nennt? Also absaufen oder schwimmen lernen?
Das kann schon eine Rolle spielen. Ich denke eher, dass das Interesse aus der Zeit des Kalten Krieges selbst kommt. Viele Briten waren ja in Westdeutschland stationiert zum Beispiel und haben da direkt die Erfahrung gemacht des Kalten Krieges und der deutschen Teilung. Andere waren direkt in Ostdeutschland unterwegs, durch den British Council zum Beispiel und andere akademische Programme, die dort also Austauschangebote angeboten haben. Einige sind als Schüler auf Schulreisen nach Ostberlin gereist für einen Tag. Ich höre solche Geschichten relativ häufig, dass da also eine direkte Verbindung eigentlich besteht zwischen den beiden Deutschlands des Kalten Krieges und Großbritannien.
Da hat sich was geändert. In den 60er Jahren misstraute Jean Le Carré den Deutschen, der Spion, der aus der Kälte kam. Als Antikommunisten war das irgendwie interessant, aber es war auch irgendwie verräterisch. Churchill hat den Deutschen nie vertraut. Maggie Thatcher hat sich über Kohl lustig gemacht, der es eigentlich ja nur gut meinte und ihr den Speyerer Dom zeigte. Hält die Geschichte des geteilten Deutschlands vielleicht was für die Brexiteers bereit? Ist das eine unbekannte Geschichte?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sich halt weitestgehend auf Westdeutschland konzentriert hat, als das Deutschland, was einem näher stand und von dem aus man sozusagen den Kommunismus bekämpft hatte und dass dadurch vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf das eigentliche Leben im Ostdeutschland gerichtet war. Und ich denke, vielen wird jetzt auch bewusst, dass dieses Feindbild, was damals entstanden ist, eben sehr, sehr grau ist und sehr einseitig und sehr monoton ist und eben keine Facetten zugelassen hat. Und jetzt mit dem Abstand, den man eben mittlerweile hat durch die 30 Jahre, über 30 Jahre, die seit dem Ende des Kalten Krieges vergangen sind, wendet man sich eben Osteuropa insgesamt und eben auch Ostdeutschland mit einer anderen Sichtweise wieder zu.
Was hätten Sie sich für ein Besuchsprogramm gewünscht? Vielleicht mit Jürgen Klopp zusammen nach Dortmund und nach Dresden?
Das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber da ich ursprünglich aus Brandenburg komme, freut es mich, dass er meine Heimatregion besucht. Dort ist zum Beispiel ein Besuch in Finowfurt bei Barnim, wo er das Pionierbrückenbataillon dort besucht, ein Bio-Bauernhof, auf dem er selber Käse herstellen wird. Also es freut mich, dass er seine Aufmerksamkeit auch der ostdeutschen Region und insbesondere Brandenburg widmet und von daher habe ich da wenig zu meckern.
Warum haben Sie dieses Buch Beyond the Wall geschrieben? Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie 1985 in Jena geboren sind, richtig?
Nicht in Jena, sondern in Wilhelm-Pieck-Stadt-Guben. Die Stadt selber auch sehr, sehr ostdeutsch nach dem Namen noch angehaut, steht auch heute noch in meinem Pass drin. Zum einen war es mir wichtig, die DDR einfach als Historikerin von dem Blickwinkel aus als Kapitel der deutschen Geschichte einzuordnen. Das wird meiner Meinung nach immer noch zu oft als ein Seitenstrang oder vielleicht sogar eine Fußnote des Kalten Krieges gesehen. Aber auch da gibt es auch eine persönliche Note in der Hinsicht, als dass jemand, der in der DDR geboren worden ist und schon seit über einem Jahrzehnt jetzt im Ausland lebt, sowohl eine Innen- als auch eine Außenperspektive hat. Und mir ist es aus der Perspektive, aus dieser Hybridperspektive heraus wichtig, Brücken zu schlagen zwischen dem ehemaligen Westen und dem ehemaligen Osten, wo es noch viel Gesprächsbedarf gibt, meiner Meinung nach. Die Geschichte, meine Geschichte der DDR ist aus Sicht derjenigen erzählt, die dort gelebt haben und die den Staat geprägt haben und die von ihm geprägt worden sind, aber auf eine Art und Weise, die es verständlich macht für Menschen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben.
Denken Sie, der dreitägige Besuch des britischen Monarchen wird was am Deutschlandbild der Insulaner ändern?
Ich hoffe, dass Charles als verhältnismäßig unpolitische Figur da eine Rolle spielen kann und vielleicht Brücken schlagen kann, die durch Brexit vielleicht nicht ganz abgebrannt sind, aber dennoch beschädigt worden sind. Er hat ja auch eine besondere Beziehung zu Deutschland. Er war schon über 40 Mal im Land, das erste Mal, als er 13 war. Er spricht gut Deutsch und wird auch einen Teil seiner Rede auch auf Deutsch halten. Von daher finde ich, er ist eine gute Figur, um diese Brücken sozusagen wieder zu reparieren oder es zumindest in die Richtung gehen zu lassen.
Sagt Katja Heuer, die Historikerin lehrt in London und bis Beyond the Wall auf Deutsch erscheint hinter der Mauer über Ostdeutschland 1949 bis 90. Da dauert es noch 2 Monate. Als sein Buch, um den es jetzt geht, Lichtblicke, Geschichte der künstlichen Helligkeit, 1983 erschien, da belebte sein Autor eine essayistisch-literarische Tradition wieder, wie sie, sagen wir, durch Walter Benjamin begründet worden war in Deutschland. Und das war kein Zufall. Sein Verfasser, Wolfgang Schievelbusch, hatte bei Theodor Wiesengrund Adorno und bei Hans Meyer studiert. Auch sein zuvor veröffentlichtes Buch über die Geschichte der Eisenbahnreise war ein Streifzug über die Eroberung von Zeit und Raum. Wolfgang Schievelbusch ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Auf die Frage, ob er sich mehr als Kulturhistoriker sieht oder Privatgelehrter, antwortete er vor über 20 Jahren.
Als ich angefangen habe, wäre ich sehr einverstanden damit gewesen, weil Kulturgeschichte in den 70er Jahren eine vergessene Vergangenheit war. Damals gab es ein Archiv für Kulturgeschichte, an dem irgendwelche wissenschaftlichen Maulwürfe arbeiteten, aber die Kulturgeschichte als Begriff war außerhalb der Wahrnehmung, die damals so von der geistigen Avantgarde, von der Frankfurter Schule, Walter Benjamin und so weiter geprägt war. Heute hat sich das sehr verändert. Cultural Studies, wie man auf Englisch inzwischen auch hier sagt, sind Modefach oder auch schon wie jede Mode, kaum dass sie da ist, wieder auf der abrutschenden Ebene. Also auf diesem Hintergrund würde ich eher nicht sagen, Kulturhistoriker, Privatgelehrter ist so altmodisch, dass es eigentlich auch schon wieder auf der Gefahren- und Abschussliste steht, eine schnelle Blüte und eine ebenso schnelle Verblüte zu haben.
Luther Müller, er ist Literaturkritiker und Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Und er sagte in unserer Sendung Büchermarkt heute,
er war ein Kriegskind, der ist 1941 in Berlin geboren, dann flüchtete die Familie und zwar erst nach Bremen, dann nach Frankfurt, da ist er aufgewachsen, das hat er auch mal beschrieben und er selber hat dann in Frankfurt vor allem aber in Berlin studiert bei Peter Zondi, das war die große Figur der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft. Schievelbusch wurde dann aber ein entlaufener Philologe und machte seine eigenen Dinge.
Was wie Technikgeschichte aussah, war Wahrnehmungs-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte. Da muss auch genannt werden sein Buch Kultur der Niederlage über die Erzählungen und Mythen von im Krieg Besiegten.
Er hatte immer, glaube ich, eine gewisse Aversion gegen allzu große Theoriebildung. Also er gehörte natürlich der 68er-Generation an, hatte auch seine Kapitalkurse gemacht, interessierte sich aber im Grunde mehr für einen Gebrauchswert als einen Tauschwert. Also was machen die Dinge mit den Menschen und was machen die Menschen mit den Dingen?
Soweit Luther Müller, der vielfach ausgezeichnete Kulturhistoriker Wolfgang Schievelbusch. Er ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Zu unserem nächsten Beitrag. Das babylonische Ishtar-Tor im Berliner Pergamonmuseum, das ist über 2.500 Jahre alt. Ein paar Jahre mehr oder weniger machen da wohl nichts mehr. Nur wenn es nicht zu besichtigen ist, dann fällt das schwer ins Gewicht. Eines der beliebtesten deutschen Museen muss nämlich wegen umfassender Sanierungsarbeiten für schätzungsweise 4 Jahre komplett geschlossen werden. Das kündigt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung an. Ursprünglich sollten einige Teile während der Arbeiten zugänglich bleiben. Das wurde nun geändert. Erst 2037 soll das ganze gesamte Pergamonmuseum wieder geöffnet sein. Der seit 2013 geschlossene Bauabschnitt mit dem berühmten Pergamonaltar soll 2027 wieder zugänglich sein. Anmerkungen zu dieser Schließung von Maria Ossowski.
Viel später als geplant, erst 2027, soll der Altar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Und weitere 10 Jahre später, 2037, dürfen wir endlich alles in neuem Glanze feiern, das gesamte Museum mit der Prozessionsstraße vor dem Ischtar-Tor, mit dem Markttor von Milet und den anderen unschätzbaren Kunstwerken, die ab Oktober hinter den Baustellengittern verschwinden. Seit 2013 wird das Pergamonmuseum als berühmtester Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Museumsinsel Grund saniert. Eigentlich sollte immer ein Teil geöffnet bleiben fürs Publikum. Das lange Zeit bestbesuchte Museum Deutschlands, das selbst während der Teilschließung noch über 800.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr hatte, wird jetzt also komplett dicht gemacht. Ja, es ist marode. Die Kriegsschäden wurden nur notdürftig repariert, das Haus schludrig renoviert, der Untergrund der Museumsinsel und die feuchte und bröckelnde Bausubstanz sind für die monumentalen Kunstwerke eine Gefahr. Sie können nicht einfach abgebaut und ausgelagert werden. Neue Gebäudeteile werden die Ausstellungsfläche vergrößern. All das jedoch war immer bekannt. Weshalb wird das Publikum jetzt plötzlich zum Störfaktor? Warum ist Bauteil A mit dem Pergamonaltar insgesamt 13 Jahre gesperrt und 14 Jahre gar das Ischtar-Tor, das Markttor von Milet, das Vorderasiatische Museum? Ist es eine naive Forderung, wenigstens hin und wieder für einige Wochen dieses Weltwunder zu öffnen? Digitale 3D-Projektionen, auf Reisen gehende kleinere Kunstwerke oder ein Babylon-Panorama sind wahrlich kein Ersatz. Wäre die Renovierung nicht etwas weniger aufwendig und teuer vielleicht dennoch geglückt? Nein, sie sei alternativlos, so die Referatsleiterin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Ich finde das mitleidlos gegenüber all den Berlin-Besuchern und den Museumsfans weltweit. Eine zweite Meinung hätte ich da gerne gehört. Ein kleiner Trost, das Pergamonmuseum wird komplett barrierefrei wiedereröffnet. In 14 Jahren oder beim deutschen Bautempo wahrscheinlich noch viel später. Dann dürfen wir den Pergamonaltar und das Ischtar-Tor also immerhin mit Rollator und Rollstuhl bestaunen.
Sagt Maria Ossowski. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat vor Gericht eine Schlappe erlitten. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Es ging wieder um den Film, den Houellebecq mit einem niederländischen Regisseur gedreht hat und der als Porno bezeichnet wird. Bisher kennt man nur den Trailer dazu, in dem Houellebecq oben ohne eine junge Frau im Bett küsst und in dem es heißt, seine Frau habe Prostituierte für die Hochzeitsreise in Marokko organisiert. Houellebecq wollte nach dem Dreh, dass der Film nicht gezeigt wird, weil er ihn für diffamierend hält. Ein niederländisches Gericht hat jetzt seinen Antrag abgelehnt und Houellebecq zur Zahlung der Verfahrenskosten in Höhe von rund 1.300 Euro verurteilt. Der Richter wies Houellebecqs Aussage zurück, dass er den Vertrag nur unterschrieben habe, weil er depressiv und betrunken gewesen sei. Houellebecq zeigte sich von dem Urteil enttäuscht und erwägt, in Berufung zu gehen. Auch dieses Jahr ist der Polar Music Prize wieder an Menschen aus sehr unterschiedlichen musikalischen Genres verliehen worden. Der schwedische Musikpreis ging an die beninisch-französische Sängerin Angélique Kidjo, den britischen Produzenten Chris Blackwell und den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Der 87-jährige Pärt wird für seine einzigartige Kompositionstechnik geehrt, die er in den 70er Jahren erfunden hatte. Er lebt zurückgezogen in Estland und gibt kaum Interviews.
Recke, mein Bär.
Reden muss man nicht, aber lieben muss man. Komponieren muss man nicht, ein Buch schreiben muss man nicht, aber lieben muss man. Und so steht es auch in der Heiligen Schrift. Redet man nicht, dann ist auch das Denken und das Beten tiefer und für die Liebe bleibt mehr Raum.
Das sagte Pärt vor 3 Jahren dem estnischen Rundfunk. Der Polar Music Prize wurde vom Manager von ABBA ins Leben gerufen und ist mit rund 53.000 Euro dotiert. We are on the road to Frankfurt. Frankfurt, wir kommen. Was wie eine positive Botschaft klingt, ist in diesem Fall problematisch. Denn der Satz kommt von Roger Waters und den will die Stadt Frankfurt ja eigentlich gar nicht da haben. Sie hatte sich Anfang Februar dafür ausgesprochen, Waters Konzert in der Frankfurter Festhalle abzusagen, als Zeichen gegen Antisemitismus. Die Absage will Waters aber nicht akzeptieren. Er hat jetzt ein Statement dazu veröffentlicht, mit der Aussage, er sehe das geplante Verbot seines Auftritts als Angriff auf die Kunstfreiheit. Zur Not werde er vor Gericht durch eine einstweilige Verfügung versuchen, das Konzert in Frankfurt am 28. Mai zu sichern.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn. Am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Gleich Bericht über die Koalitionsverhandlungen in den Informationen am Abend.